Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Verfahren gegen den ehemaligen Chef des Internationalen Währungsfonds Strauss-Kahn hat eine entscheidende Wende genommen. Der Franzose ist unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Ein New Yorker Gericht hat den Hausarrest gegen ihn aufgehoben. Grund sind Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Hauptzeugin. Die Hotelangestellte wirft Strauss-Kahn versuchte Vergewaltigung vor. Die Anklage gegen den 62-Jährigen bleibt aber bestehen.
Er ist zwar auf freiem Fuß, aber vorbei ist sein Verfahren noch lange nicht. Dominique Strauss-Kahn steht nicht mehr unter Hausarrest. Er darf in den USA reisen. Auch die Kaution von 6 Millionen Dollar wurde aufgehoben. Doch erneut musste er sich von der Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal sagen lassen, dass die Untersuchungen gegen ihn weitergehen. Wir sind nicht dabei, den Fall aufzugeben. Am 18. Juli wird es den nächsten Anhörungstermin geben. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft gegen Strauss-Kahn einen schweren Stand. Ihre Zeugin hat sich als unglaubwürdig erwiesen. Kontakte zu Drogenhändlern, hohe Einzahlungen auf ihr Konto, Lügen bei ihrem Asylantrag. Das wird es schwer machen, kritische Geschworene zu überzeugen, dass sie zu der angeblichen Vergewaltigung die Wahrheit gesagt hat. Strauss-Kahns Verteidiger geben sich zufrieden. Heute ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Der nächste Schritt wird zur völligen Aufgabe des Falles führen. Der Anwalt des 32-jährigen Zimmermädchens bleibt dabei. Es war eine Vergewaltigung. Sie hat niemals eine einzige Einzelheit ihrer Geschichte geändert. Unstrittig ist auf jeden Fall, es gab in diesem Hotel zwischen dem Zimmermädchen und Strauss-Kahn sexuelle Kontakte.
Es bleiben viele Fragezeichen. Selbst wenn das Verfahren wegen Vergewaltigung niedergeschlagen werden sollte, wird sich wohl niemals beweisen lassen, wer die Wahrheit gesagt hat. Das wird doch die Hoffnungen von vielen dämpfen, die sich jetzt eine schnelle Rückkehr von Strauss-Kahn in die französische Politik wünschen.
Mehr zur Wende im Fall Strauss-Kahn auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Trotz der jüngsten schweren Anschläge in Afghanistan hat die US-Armee mit ihrem Abzug aus dem Land begonnen. Präsident Obama hatte vergangene Woche angekündigt, dass bis zum Jahresende 10.000 US-Soldaten nach Hause zurückkehren sollen. Die Bundeswehr setzt darauf, dass die deutschen Soldaten im Norden Afghanistans weiterhin von den Amerikanern mit Kampf- und Rettungshubschraubern unterstützt werden.
Sie sind präsent. US-Soldaten heute in Kabul. Der Abzug geht geräuschlos und weitgehend unsichtbar vonstatten. Einige Soldaten werden mit dem nächsten Kontingentwechsel nicht mehr ersetzt. Andere werden neue Aufgaben übernehmen. Der beginnende US-Abzug setzt die anderen Truppensteller unter Druck, die Übergabe der Verantwortung an die Afghanen zügig voranzutreiben.
Es ist die wesentliche Aufgabe der ISAF, die Sicherheit in Afghanistan zu garantieren und zweitens die afghanischen Sicherheitskräfte so aufzubauen, dass sie in der Lage sein werden, mehr und mehr diese Sicherheitsverantwortung zu übernehmen.
Die NATO hat zwar mehr Polizisten und Soldaten ausgebildet als vorgesehen, aber viele afghanische Sicherheitskräfte haben sich im Einsatz nicht bewährt. Manche flohen gar, statt zu kämpfen. Nicht nur bei der Taliban-Attacke auf das Hotel in Kabul vor 3 Tagen. Wir arbeiten sehr hart daran, in allen Bereichen besser zu werden. Das betrifft nicht nur die Sicherheitskräfte, sondern alle Bereiche. Die Übergabe der ganzen Verantwortung ist ein anhaltender Prozess, der Zeit braucht. Ende Juli sollen 6 Provinzen an die Afghanen übergeben werden, Ende 2014 die meisten ausländischen Soldaten abgezogen sein. 171.000 Afghanen in Uniform sollen dann für die Sicherheit im Land sorgen. Die NATO traut ihnen das zu, weil sie auf ihre gute Ausbildung vertraut. Die afghanische Regierung traut es ihnen zu, weil sie die Verantwortung für das Land übernehmen will. Nur die Bevölkerung traut es den Sicherheitskräften nicht zu, weil es zu viele Beispiele für deren Versagen gibt.
Seit Anfang des Jahres gehört Deutschland zum Kreis der nichtständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat. Jetzt hat die Bundesrepublik für einen Monat die Führung des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen übernommen. In den kommenden 4 Wochen will sich Deutschland unter anderem für den Schutz von Zivilisten in Kriegsgebieten einsetzen.
Es dürfte einer der geschäftigsten Monate werden im Weltsicherheitsrat. 31 arbeitsreiche Tage für den deutschen Botschafter, der die fast täglichen Sitzungen leiten wird. Afghanistan, Libyen, Syrien, selten gab es so viele Konflikte gleichzeitig.
Natürlich ist das ein großer Vertrauensvorschuss und auch ein Vertrauensbeweis, der Deutschland entgegengebracht wird. Das zeigt auch, dass Deutschland, auch die deutsche Außenpolitik, als sehr zuverlässig international wahrgenommen wird.
Deutschland will eigene Akzente setzen. Beispiel Syrien. Die Deutschen wollen durchsetzen, dass die UNO die eskalierende Gewalt verurteilt. Beispiel Kinderschutz. Konfliktparteien, die Schulen oder Krankenhäuser angreifen, sollen auf schwarze Listen gesetzt werden können.
Wir wollen, dass der Sicherheitsrat präventiv, vorausschauend handelt. Und eine wichtige Frage sind die Sicherheitsherausforderungen vom Klimawandel. Was passiert, wenn ganze Staaten verschwinden durch den Anstieg des Meeresspiegels?
Wer dem Sicherheitsrat vorsitzt, bestimmt die Tagesordnung. Und dafür hat sich Berlin viel vorgenommen.
31 Tage Vorsitz im wichtigsten Gremium der UNO, eine große Chance, aber auch eine Aufgabe, die verpflichtet. Nach der Enthaltung beim Libyen-Einsatz erwarten viele jetzt eine aktivere Rolle Deutschlands, mehr finanzielle Beteiligung, mehr Verantwortung bei internationalen Einsätzen. Das dürfte auch der einzige Weg für die Deutschen sein, dem lang gehegten Wunsch näher zu kommen, ständiges Mitglied zu werden im Sicherheitsrat.
Polen will der Europäischen Union neuen Schwung und Optimismus verleihen. Inmitten der Schuldenkrise übernahm das Land erstmals die EU-Ratspräsidentschaft. Ungarns Regierungschef Orbán übergab heute in Warschau den Vorsitz an seinen polnischen Amtskollegen Tusk. Als einen inhaltlichen Schwerpunkt sieht Polen die weitere Annäherung der EU an die Länder Osteuropas.
Symbolisch wurde der Staffelstab der Ratspräsidentschaft von Ungarn an Polen mit dieser Europafahne weitergereicht. Viktor Orbán und Donald Tusk, die beiden Regierungschefs, zeigten sich in Warschau bester Laune und beschenkten sich gegenseitig mit Wein und einem Säbel. Europa hat in Polen investiert und uns vertraut. Als wir EU-Mitglied werden durften, das geben wir jetzt zurück. Mit viel Energie werden wir uns bemühen, eine gute Präsidentschaft abzuliefern. Nachmittags die ersten Gespräche mit Kommissionspräsident Barroso und Ratspräsident Van Rompuy, der von Polen jetzt eine Menge erwartet. Ich zähle jetzt auf die polnische Regierung. Ich zähle jetzt auf Polen. Unter Polens Führung werden wir weiter am Bau von Europa arbeiten. Wir werden einen G20-Gipfel vorbereiten und müssen über die Finanzen der EU sprechen. Polen fordert schon jetzt mehr Haushaltsdisziplin der Mitgliedstaaten. Weitere Schwerpunkte: die Fortschreibung der östlichen Partnerschaft, Beitrittsverhandlungen mit Kroatien, Liberalisierung des Internethandels und natürlich die Krise des Euro.
Polen feiert die EU-Ratspräsidentschaft. Wichtigstes Ziel: die Lösung der Euro-Krise. Und schon gibt es Streit. Der polnische Finanzminister möchte an den Sitzungen der Euro-Gruppe teilnehmen. Verständlich, aber die Euro-Länder blocken. Und so zeigt sich eine Lücke im EU-Regelwerk. Das Land des Swoty soll den Euro retten helfen und kann es eigentlich gar nicht.
Dänemark führt vom kommenden Dienstag an wieder Grenzkontrollen ein. Das Parlament in Kopenhagen billigte entsprechende Regeln trotz des Widerstandes der Europäischen Union. Die dänische Opposition hatte versucht, den Plan zu verhindern, wurde aber überstimmt. An größeren Übergängen nach Deutschland sollen zunächst 30 Zöllner Stichprobenkontrollen durchführen. Später kommen dann weitere Zollbeamte und technische Einrichtungen hinzu. Bundesinnenminister Friedrich hat heute in Berlin den Verfassungsschutzbericht 2010 vorgestellt. Danach gab es im vergangenen Jahr weniger politisch motivierte Straftaten, aber eine höhere Gewaltbereitschaft. Besorgt zeigte sich Friedrich auch über die gestiegene Zahl von Straftaten in diesem Jahr.
Auf den ersten Blick liest sich der Bericht wie eine Entwarnung, weniger Gewalt von links und rechts außen. Die schlechte Nachricht, die Übergriffe werden brutaler, die Extremisten auf beiden Seiten bekriegen sich förmlich.
Die schenken sich da nichts. Beide haben ein Ziel, nämlich die Ordnung und Freiheit der Demokratie in unserem Land zu gefährden und zu beseitigen.
Erst vor wenigen Tagen wurden in Berlin zwei Gebäude angezündet, die der linken Szene zugerechnet werden. Vermutlich eine Racheaktion. Denn kurz vorher waren mehrere NPD-Funktionäre attackiert worden, wahrscheinlich von Linksextremisten. Gerade auf deren Seite sieht der Innenminister in diesem Jahr eine zunehmende Gewaltbereitschaft.
In den ersten 5 Monaten haben wir alle Rekordzahlen in dieser Frage gebrochen.
Im rechtsextremen Milieu verlagert sich die Gefahr von krawallorientierten Skinheads hin zu stärker politisch motivierten Neonazi-Gruppen. Die größte Bedrohung geht jedoch laut Verfassungsschutz von der islamistischen Szene aus und hier vor allem von einer besonders fundamentalistischen Strömung, dem Salafismus.
Nicht jeder Salafist ist ein Terrorist, aber fast alle Terroristen, die wir kennen, hatten Kontakt zu Salafisten oder sind Salafisten.
Als Salafist bezeichnet sich auch der Mann, der vor 4 Monaten am Flughafen Frankfurt 2 US-Soldaten erschoss. Der islamistischen Szene insgesamt werden in Deutschland mehr als 37.000 Personen zugerechnet, Tendenz steigend.
Für die Bundeswehr ist heute eine neue Ära angebrochen. Nach 55 Jahren Wehrpflicht ist der Dienst an der Waffe ausgesetzt. Er bleibt jedoch im Grundgesetz verankert. Mit der Wehrpflicht entfällt auch der Zivildienst. Beide werden durch freiwillige Dienste ersetzt. Der neue Wehrdienst dauert bis zu 23 Monate und steht Frauen und Männern offen. Sozialverbände setzen auf Bewerber für den Bundesfreiwilligendienst, um die Personallücken zu schließen. Das Segelschulschiff Gorch Fock soll weiter zur Ausbildung von Kadetten in See stechen. Das geht aus einem Bericht des Verteidigungsministeriums hervor. Man sei zuversichtlich, dass die Gorch Fock auch zukünftig ihren Auftrag erfüllen werde, heißt es dort. Kritisiert werden jedoch Mängel bei der Dienstaufsicht an Bord des Segelschulschiffes. Zudem soll die Ausbildung sicherer werden. Hintergrund des Berichts war der tödliche Unfall einer Kadettin im November vergangenen Jahres.
Im Landgericht Dresden ist mit einer Schweigeminute einer vor 2 Jahren ermordeten Ägypterin gedacht worden. Während einer Verhandlung hatte ein Mann die 31-jährige Marwa El-Sharbini erstochen. Der Täter wurde später zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zur Erinnerung an die rassistisch motivierte Tat legten heute Justizangestellte und Politiker gemeinsam mit muslimischen Vertretern an einer Gedenktafel weiße Rosen nieder.
Mit einem 1:0 gegen Nigeria haben sich die deutschen Fußballerinnen gestern Abend vorzeitig fürs Viertelfinale bei der Heim-WM qualifiziert. Dennoch waren viele aus dem Team mit ihrer Leistung nicht zufrieden. Nun wollen sie im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich am Dienstag mit einem klaren Sieg ein Zeichen setzen.
Am Zug ist die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Nach dem schwachen Spiel gegen Nigeria ging es heute mit dem ICE von Frankfurt nach Düsseldorf. Bahn brach sich gestern der Frust von Birgit Prinz. Ausgewechselt und außer sich.
Das sind Emotionen, die müssen dann eben einfach mal raus. Aber ich denke, sie schaut jetzt nach vorne und die WM dauert hoffentlich noch lange. Und da gibt es noch einige Chancen, um gute Spiele zu zeigen.
Birgit Prinz, die Kapitänin, ist dabei, ihren Stammplatz in der Startelf zu verlieren. Gewinnen konnte die deutsche Mannschaft gestern jedenfalls erst, als Prinz bereits ausgewechselt war. Die Rekord-Nationalspielerin hat seit November kein Tor mehr erzielt, war noch nie so in der Kritik.
Ich glaube, sie hat jetzt natürlich ein kleines Tief, aber ich glaube, sie kommt da auch wieder ganz gut raus.
Heute ging es in Düsseldorf nach der Zugfahrt mit dem Bus weiter ins Hotel. Am Dienstag spielt die deutsche Mannschaft dann mit oder ohne Birgit Prinz in Mönchengladbach gegen Frankreich.
Und ein weiteres Team hat sich für das Viertelfinale qualifiziert. Japan gewann heute in der Gruppe B mit 4:0 gegen Mexiko und ist damit auf jeden Fall weiter. Außerdem setzte sich in der Gruppe England gegen Neuseeland mit 2:1 durch.
Hochzeit in Monaco. Fürst Albert II. Und die bürgerliche Südafrikanerin Charlene Whitstock haben sich das Jawort gegeben. Die standesamtliche Trauung fand im Thronsaal des Palastes statt. Im Anschluss lud das Fürstenpaar mehr als 7.000 Monegassen zu einem Empfang in den Palasthof. Zur kirchlichen Hochzeit des monegassischen Regenten und der ehemaligen Leistungsschwimmerin werden morgen zahlreiche Gäste aus aller Welt erwartet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 2. Juli.
Tiefer Luftdruck beeinflusst die Mitte Europas und damit auch unser Wetter. Von der Nordsee strömt kühle Luft ein. Das Tief lenkt Regenwolken in den Nordosten, wo sich dann am Sonntag wärmere Luft durchsetzt. In der Nacht noch einzelne Schauer oder Gewitter, die meist abklingen. Im Norden und Osten werden die Wolken in der Nacht und am Tag dichter. Hier und da fällt dort Regen, der nordöstlich der Elbe länger andauert. Sonst teils Sonne, teils Wolken und nur einzelne Schauer. Im Südwesten zeigt sich die Sonne am häufigsten. Der Wind weht meist mäßig, an der See frisch, auf den Bergen und an der See sind stürmische Böen möglich. Heute Nacht 13 Grad an den Küsten, 4 Grad an den Alpen. Am Tag 13 Grad bei Dauerregen und 21 Grad am Oberrhein. Am Sonntag viele Wolken, hier und da Regen, im Nordosten einzelne Gewitter, am freundlichsten ist es im Südwesten. Am Montag in der Nordosthälfte viele Wolken, Regen und Gewitter, in der Südwesthälfte ist es meist freundlich. Am Dienstag Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 23.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin Kampf um die Wahrheit, die Wende im Fall Strauß-Kahn und Ende der Wehrpflicht, die Erwartungen der Freiwilligen an die neue Bundeswehr.